Also meine Strategie war eigentlich von Anfang an in allem Zuge less is more. Das heißt, ich habe von Anfang an wenig Stückzahlen produziert, wenig Designs gehabt. Ich hatte am Anfang nur einen Top. Das ist bis heute auf meiner Webseite, weil wir das immer wieder produzieren. Ja, dass ich einfach dem Kunde nicht viele Farben anbiete, dass die Produktion sehr einfach ist, dass ich dem Kunde ja das Gefühl gebe, sie brauchen nur wenig Teile. Also all in all, less is more.
Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Pausen, deine Gastgeberin, und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast wieder gelandet bist. Seit 2021 interviewe ich regelmäßig interessante Persönlichkeiten, UnternehmerInnen oder auch Organisationen aus dem Bereich Fair Fashion bzw. nachhaltige Mode. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mein Wissen und meine Erfahrungen über mein Herzensthema mit dir zu teilen. Und vielleicht kann ich auch dich durch die Gespräche inspirieren und motivieren und dafür begeistern, diese wichtigen Themen in deinem Alltag effektiv mit einzubinden und zu berücksichtigen. Wenn du neu dabei sein solltest, dann empfehle ich dir auch, in den vorherigen Folgen einmal reinzuhören. Da ist bestimmt was Interessantes für dich dabei. So kurz vor dem Sommerurlaub gibt es eine Folge über die Herstellung von nachhaltiger Bademode. Dafür habe ich mit Corinna Diekenbruck von der Marke Vanilla Scent gesprochen. Mit dieser Marke und ihrer Liebe zur Natur möchte Corinna nicht nur die Modebranche nachhaltig verändern, sondern auch einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt leisten. Neben Bio-Baumwolle, die sie unter anderem für Sweatshirts oder Tops verwendet, setzt sie für Bikinis und Badeanzüge aus Ozeanmüll recyceltes Material ein. Dass faire Arbeitsbedingungen ein absolutes Must-Have sind, darüber brauchen wir gar nicht zu reden, das ist natürlich selbstverständlich. Ich finde es toll, wie transparent Corinna über ihre Marke kommuniziert, welchen Herausforderungen sie sich gerade stellen muss und welche Wege sie einschlägt, damit sie trotz ihrem Motto Less is More treu bleiben, aber auch mit Vanilla Scent wachsen kann. Hör dir diese Folge an und lass dich wieder einmal von einem tollen Role Model inspirieren.
Hallo Corinna, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Schön, dass du da bist und dir die Zeit für mich genommen hast.
Oh, ich freue mich total, dass du mich heute eingeladen hast. Liebe Sabine, wir kennen uns ja tatsächlich schon länger, weil wir mit Vanilla Scent, damals mit Jesango, was du ja auch gegründet hast, zusammengearbeitet haben oder immer noch zusammenarbeiten. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute bei dir sein darf und hier in dem Podcast eingeladen bin.
Total gerne, genau. Aber wir haben uns tatsächlich noch nie persönlich getroffen. Genau, gegründet habe ich ja nur tatsächlich nicht. Wir haben es ja übernommen letztendlich, aber es fühlt sich eigentlich fast so an, als wenn wir es gegründet hätten, weil wir es jetzt auch schon, warte mal, 21, schon über 3 Jahre tatsächlich haben. Ja, genau. Wahnsinn, wie die Zeit irgendwie so vergeht.
Ja, absolut.
Genau. So, dann starten wir doch auch gleich einmal. Corinna, du erzählst jetzt einmal ein bisschen was über dich, über deine Marke und genau, wie du da so zugekommen bist.
Ja, sehr, sehr gerne. Also ich bin 2017 nach Portugal gekommen, weil ich dort meinen Master gemacht habe. Und dann habe ich meine Masterthesis über nachhaltige Kommunikation im Marketing von Fair Fashion geschrieben. Und ja, das hat mich dazu gebracht, dass ich das ganze Thema mal ein bisschen genauer angegangen bin, weil man klar davor schon ein bisschen was gehört hatte, aber eigentlich das noch ein ganz neu war für viele, wirklich sich auf Fair Fashion Labels zu spezialisieren. Und dann habe ich in dem Zuge habe ich auch Fabriken in Portugal interviewen dürfen und wirklich mal reinschauen dürfen, was machen die eigentlich so, was bedeutet Nachhaltigkeit. Und das hat mir bis heute tatsächlich eigentlich sehr viel gebracht. Und weil normalerweise kriegt man als Student mehr Informationen, als wenn man jetzt ein potenzieller Kunde ist. Oder ja, oder man sagt, man würde da irgendwie weiter das publik machen. Und ich war ja nur ein junger Student. Sprich, ich habe wahnsinnig viel erfahren und wirklich den Unterschied gemerkt zwischen nachhaltiger Produktion und nicht nachhaltiger Produktion. Und das hat mir dann zum Schluss auch geholfen, Vanilla Scent zu gründen. Und das habe ich genau im Zuge danach, habe ich das direkt gegründet, weil ich es so toll fand und so viele tolle familiäre Fabriken getroffen habe. Und genau, und dann habe ich direkt Ende 2017 mit einer meiner Master-Thesis-Fabriken direkt angefangen zu kollaborieren und anzufangen, Sommermode zu gründen. Und für mich war es halt von Anfang an sehr wichtig, dass ich hochqualitative und nachhaltige Garmen verwende, die nicht nur für einen selbst, also als Kunde, für den Mensch gut sind, aber auch für die Natur. Und ich habe gedacht, das könnte ich so perfekt umsetzen, die Nachhaltigkeit. Aber ich würde mich heute korrigieren und würde sagen, so nachhaltig wie möglich. Weil Konsum selbst ist wahrscheinlich nicht hundertprozentig nachhaltig. Aber darauf gehe ich gerne nachher nochmal detaillierter ein.
Genau, und da ist man eigentlich auch bei dieser Begrifflichkeit Nachhaltigkeit, ne? Die ist ja gar nicht klar definiert, deswegen, da kommen wir auch nachher, glaube ich, nochmal dann dazu, gibt's ja jetzt auch diese Green Claims Directive, wo man halt gucken muss, wie man was beschreibt, weil es gibt nichts, was hundertprozentig nachhaltig ist, weil es, wie gesagt, nicht definiert ist. Aber das finde ich ja auch ganz spannend, Corinna, dann hast du ja vorher gar keine Textilerfahrung so in dem Sinne gehabt, dann hast du eigentlich ja fast von den Fabriken dann wiederum gelernt, also ihr habt voneinander eigentlich gelernt. Du hast denen so ein bisschen vielleicht dann ja Kommunikation, Marketing beigebracht und die haben dich dann so ein bisschen unterrichtet in Textilkunde dann eigentlich, ne?
Absolut. Ich hatte wahnsinnig Glück, dass ich in Portugal das Ganze angefangen habe, weil die haben ja wirklich witzige und ausgefallene Designs und sehr, sehr viele brasilianische Schnitte und Designerinnen, die praktisch rübergebracht haben. Für mich war deshalb Vanilla Scent von Anfang an mehr darauf bedacht, was will ich? Es ging mir nicht um den Schnitt, sondern es ging mir viel mehr darum, habe ich wirklich nachhaltige Stoffe? Sind die nicht mit Chemie gefärbt? Es gibt ja Wasserbäder, die gefüllt sind mit Kräuter und Blumen und dort werden unsere Produkte praktisch eingetaucht, eine gewisse Zeit dort gelassen, wieder rausgenommen. Natürlich ist da eine Handwerkskunst dahinter, die Trockenprozess und etc. Aber ich fand das von Anfang an einfach nur faszinierend und immer, selbst heute finde ich es faszinierend, was sie mir immer wieder zeigen und bringen. Und deshalb war das von Anfang an mein Ziel, dass ich sage, okay, ich baue mein Konzept nicht auf Styles auf, sondern die sollen eher eigentlich langfristige, simple Styles, die man eigentlich wirklich oft und lange anziehen kann. Das gehört ja auch zur Nachhaltigkeit dazu. Das zu kommunizieren und einfach damit die Branche so ein bisschen zu revolutionieren.
Damit hast du dann auch gleich eigentlich so deine Werte so ein bisschen festgelegt, ne? Oder hast du dir wirklich auch eine konkrete Marketingstrategie überlegt gehabt? Oder so, okay, davon weiche ich auf gar keinen Fall ab oder das muss auf jeden Fall eingehalten werden?
Ja, absolut. Also meine Strategie war eigentlich von Anfang an in allem Zuge less is more. Das heißt, ich habe von Anfang an wenig Stückzahlen produziert, weil ich natürlich auch wusste, erstmal hatte ich wenig Geld. Also ich habe angefangen, als ich jung war im Master. Ich habe keinen Investor gehabt und ich habe einfach das erstmal aus meiner Kasse selbst gezahlt und habe tatsächlich am Anfang auch noch für eine Agentur gearbeitet in Hamburg währenddessen. Und der war eine Influencer-Agentur und sprich, ich hatte viel mit Influencern zu tun. Ich wusste, das will ich doch auch irgendwie reinbringen, weil ich den Trend gesehen habe. Aber darum ging es mir nicht. Eigentlich war es von Anfang an less is more. Ich habe wenig Stückzahlen gehabt, ich habe wenig Designs gehabt, ich hatte am Anfang nur einen Top, das ist bis heute auf meiner Webseite, weil wir das immer wieder produzieren, das Lagus Top und Comporters Girl, das ist beides hundertprozentiger Baumwolle und dass ich einfach dem Kunde nicht viele Farben anbiete, dass die Produktion sehr einfach ist, dass ich dem Kunde das Gefühl gebe, sie brauchen nur wenig Teile, also all in all, less is more. Und das war eigentlich so immer der Spruch, der auch manchmal in Wänden standen bei uns und so und der natürlich viel in vielen Bereichen eingesetzt werden kann.
Ja, total, finde ich auch. Ach, witzig, dann warst du auch mal in Hamburg oder hast du in Hamburg auch mal gelebt?
Ja, okay.
Alles klar, wusste ich auch gar nicht.
Ja.
Kleiner Sidestep hier nochmal.
Ja, Hamburg war eine wahnsinnig schöne Zeit.
Ja.
Also es wäre tatsächlich so mein Traumort, wenn die Sonne scheinen würde.
Es gibt sie gerade.
Muss ich mir das vielleicht auch nochmal überlegen.
Genau.
Nein, das ist schön.
Und Corinna, hattest du dann auch tatsächlich, das finde ich mich auch immer ganz spannend, weil ich glaube, das ist auch nicht so einfach, immer eine genaue Zielgruppe sich vorzunehmen, irgendwie, wo man sagt, okay, die haben das Verständnis vielleicht dafür, für die Produkte, die du machst, dann ist es ja auch ja durchaus eine bestimmte Preisgestaltung, die dahinter steckt irgendwie. Also da eine konkrete oder eine genaue Mischung zu finden, das finde ich dann auch tatsächlich manchmal ein bisschen schwierig. Wie bist du da so rangegangen und hast dir das überlegt, wen sollte das ansprechen oder wen sollte Vanilla Scent ansprechen?
Ja, also von am Anfang war es eigentlich eher so mein Alter. Also ich hatte gedacht, ich habe da am meisten Ahnung, das sprich junge Erwachsene, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und genau, das war so anfangs ja zwischen 20 und 25, war ich selber in der Zeit in dem Alter war. Und dann habe ich gedacht, ja, das passt eigentlich genau. Witzigerweise lernt man ja immer dazu. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja gut, also um irgendwie wettbewerbsfähig zu sein, muss ich tatsächlich ein bisschen ältere Frauen ansprechen, weil es ist halt nicht billig, ja, sondern ja, teuer, wenn man so möchte. Aber es ist halt einfach nur so teuer, wie wir halt ausgeben müssen. Wir versuchen bis heute wirklich wettbewerbsfähige Preise zu haben. Und ja, dann hat sich das schnell gezeigt, dass es eher Frauen Ende 20 sind, die sich das leisten können, dort zu investieren für sich und für die Zukunft dieser Branche. Witzigerweise ist jetzt aber so, dass die letzten ein, zwei Jahre ich gemerkt habe, dass wieder viele junge Erwachsene, obwohl das gar nicht so unbedingt unsere Zielgruppe ist, dass ich manchmal selber überrascht bin, ob jetzt selbst unter 20 haben wir ganz viele Kundinnen, das merkt man ja vor allem auf Social Media, wenn sie dann selber taggen und man denkt, okay, wow, das ist ja echt ein junges Mädchen, aber ich finde es wahnsinnig toll, wie man merkt, dass wirklich die jüngste Generation schon so viel investiert, um nachhaltige Marken zu unterstützen. Also ja, also wir haben zwischen ja, Anfang, Ende 20, würde ich sagen, ist die Hauptgruppe.
Und du hattest vorhin auch mal kurz das Thema Influencer schon angesprochen. Das finde ich ja auch ganz spannend, weil da gibt es ja auch mittlerweile viele InfluencerInnen, die sich auch eher dann auf, sag mal, nachhaltige Produkte, Fair Fashion dann auch irgendwie fokussieren und damit halt dann rausgehen. Hast du da jetzt noch irgendwie Kontakt zu? Nutzt du das? Oder also arbeitest du mit InfluencerInnen zusammen, die so ganz spezifisch dann auch auf dem nachhaltigen Markt irgendwie präsent sind?
Tatsächlich geben wir kein Marketing-Budget im Moment für aus, weil ich fand das eine Zeit lang, dass der Trend vielleicht nicht Richtung wirklich authentisch ist, aber natürlich haben wir von Anfang an versucht, Influencer mal anzuschreiben, denen unser Konzept vorzustellen und witzigerweise haben wir mit Charlotte Weise, die kommt ja auch aus Hamburg, ein, zwei Produkte von uns umsonst geschickt und haben gesagt, wir würden uns wahnsinnig freuen, ja, wenn dir deine Produkte gefallen, wenn unsere Mission gefällt, und sie hat es tatsächlich in der Zeit 2017 gepostet, 2019 gepostet. Und selbst dieses Jahr, Anfang Januar, hat sie diesen Skirt, den sie schon wirklich jetzt über Jahre hat, wieder uns verteckt, also getaggt und verlinkt. Und ich fand das wahnsinnig schön. Also ich bin wirklich jetzt mittlerweile ein richtiger Fan von ihr, weil ich wirklich merke, sie ist wirklich nachhaltig. Wenn jemand nach 5, 6 Jahren immer noch das Gleiche trägt und dann noch an uns denkt, das fand ich toll. Und das ist jetzt nur ein Beispiel und wir versuchen einfach eine Community aufzubauen, wo unsere Kunden unsere Influencer sind.
Ja, das stimmt auch. Also da ist immer so ein schmaler Grat, ne, bei InfluencerInnen irgendwie, okay, wie kann man es nutzen oder wie wird man ausgenutzt vielleicht auch manchmal? Also das stelle ich mir auch ein bisschen schwierig teilweise vor. Und ich kann verstehen, genau, das Marketingbudget ist ja meistens das, wo man eher mal ein bisschen runterschraubt. Ne? Da sind andere Sachen dann wichtiger.
Ja, genau. Und deshalb, wir gehen jetzt auf andere Dinge, wo man uns wirklich sieht und wo man auch das Gefühl hat, wir sind ja auch bei Retailern und nicht nur auf unserer eigenen Webseite. Das heißt, wir wollen uns dort besser platzieren und dass einfach Menschen auf uns aufmerksam werden, weil wie du schon gesagt hast, als kleine Marke muss man da genau planen. Ich als eher kreative und Nachhaltigkeitsfan, mir fällt es eher oft leichter, Marketing zu machen, Kommunikation, die Supply Chain genau zu beobachten, die Transparenz zu geben. Aber hinter jedem Business stehen ja auch Zahlen. Und um weiterhin unsere Vision ja weiterzugeben, dass man auf nachhaltige Mode achtet und eine ganze Branche verändert, da müssen wir bestehen bleiben. Und nur so Deshalb spielt das natürlich auch immer wieder eine Rolle und das ist auch ein Teil des Ganzen.
Na klar, und ohne den wirtschaftlichen Aspekt funktioniert das dann ja auch nicht. Und der gehört ja auch mit zu den drei Nachhaltigkeitssäulen, die man so kennt, ne? Sozial, Ökonomie, Ökologie. Anders funktioniert es halt leider dann ja doch nicht, ne? Aber Corinna, dann gehen wir jetzt mal in deine Lieferkette mal so ein bisschen rein. Produktion hast du schon erzählt, machst du in Portugal. Ich glaube, die Stoffe kommen dann auch alle aus Portugal. Ich bin mir da jetzt gerade gar nicht so sicher. Aber da kannst du nochmal, genau, du sagtest schon, Baumwolle hast du, aber du hast ja auch halt Badeanzüge, Bikinis und da wirst du keine Baumwolle verwenden. Da nimmst du ja ganz anderes Material.
Ja, absolut. Also wir achten auf natürliche, organische und recycelte Materialien. Hier haben wir einmal die organische Baumwolle, die oft GOTS zertifiziert ist oder eigentlich nur GOTS zertifiziert ist. Und wir haben recyceltes Polyester, insbesondere recyceltes Ozeanplastik. 90% der Ware kommt aus Portugal. Wir produzieren seit ein paar Jahren auch in Brasilien, weil wir natürlich auch dem Druck des Preises entgegenwirken mussten. Und Brasilien ist einfach noch günstiger. Aber das waren Partnerfirmen und Partnerfactories von den portugiesischen Firmen. Deshalb, wir wissen genau, was dahinter steckt. Und apropos Brasilien. Ich weiß nicht, wer von euch das die letzten Wochen mitbekommen hat. Aber da waren ja die riesen Überschwemmungen im Grande do Sul. Und das ist genau die Gegend, wo wir produzieren. Und wir haben echt immer familiären Kontakt gehabt mit unseren Produzenten und wir haben auch direkt geschrieben und haben gesagt, ja, wie geht's euch? Und wir haben tatsächlich auch ein paar WhatsApp-Verläufe auf unserem Social-Kanal gepostet, apropos Transparenz. Aber leider hat es auch unsere Factories betroffen. Und einer der abgelegenen Factories, wo nur Ware gelagert wird sozusagen, wurde komplett überschwemmt. Und da waren auch unsere Bikinis dabei für die folgende Sommersaison. Deshalb wissen wir gerade im Moment auch gar nicht, wie das jetzt gerade weitergeht, wie wir das kommunizieren und weil wir dieses Jahr keine neue Bikini-Kollektion anbieten können. Wir versuchen natürlich alles, dass wir so schnell wie möglich unsere Ware neu bekommen. Deshalb, wir haben gerade nur die Bikinis, die auch schon letztes Jahr oder da waren sozusagen. Und die geht natürlich relativ oder wahnsinnig schnell weg. Und so viel dazu. Gibt immer wieder Herausforderungen in der Lieferkette dass man solche Umweltgeschichten mittlerweile auch berücksichtigen muss. Deshalb verstehe ich jetzt mittlerweile, dass größere Firmen verschiedene Factories haben, um einfach Risiken auszuschließen. Aber als kleine Marke ist das natürlich nicht möglich.
Nee, klar. Ja, das hat man, glaube ich, jetzt, also mir fiel auch gerade eben, wo du mit Brasilien es anfingst, Bangladesch hatte jetzt zum Beispiel, es ist warm, heiß in Bangladesch, aber die hatten wohl tatsächlich jetzt schon irgendwie Anfang Mai so eine Hitzewelle auch, die auch nicht typisch ist tatsächlich für das Land. Und ich glaube, ja, man kann halt sich davor gar nicht so schützen, weil du selber das nicht beeinflussen kannst. Aber da merkt man tatsächlich mal wieder, was das Klima für einen Einfluss hat, ne, auf die Wirtschaft dann teilweise auch. Also ja. Und für kleine Brands, wie du halt sagst, ist es natürlich dann wesentlich schlimmer noch als Größe. Die können dann nochmal eher dann die Lücke wie woanders dann stopfen, ne?
Ja, genau. Und dann ist es natürlich generell, suchen wir nur Produzenten aus, die strikte soziale und ökologische Standards haben und eigentlich meist zertifiziert sind, vor allem in dem Bereich Fairbezahlung, sichere Arbeitsplätze, keine Kinder- oder Zwangsarbeit und keine Chemie, die irgendwie schädlich ist. Also darauf achten wir sehr. Und auch auf unsere Kohlenstoffemissionen achten wir, dass sogar wenn wir manchmal in kleineren Mengen nachbestellen müssen, dass wir mit einer anderen europäischen oder deutschen Marke dann zusammenliefern, weil es dann schneller geht und auch kostengünstiger ist. Und man merkt, es ist eigentlich immer wichtig ist zu kollaborieren. Und tatsächlich habe ich immer noch durch meine Master-Thesis dieses so ein bisschen das Auge für die Perlen der Produzenten, weil es mittlerweile natürlich auch bei den Produzenten Greenwashing gibt, insbesondere wenn man die Produzenten im Ausland sucht. Und nachdem ich wusste, mit welchen Guidelines ich vorgehe, wenn ich Fragen stelle, merke ich dann doch auch ganz oft, da ist kein nachhaltiges Konzept hinter der Fabrik und dann hinterfrage ich das, weil natürlich kann man nicht überall hinfliegen und das selber, ja, beobachten, ob es denn jetzt hier wirklich nachhaltige Standards sind. Die Zertifizierungen geben natürlich so gut wie möglich eine Richtung vor und meist stimmt es auch, aber da kommen wir ja später nochmal drauf, dass die europäischen Richtlinien vielleicht ganz andere sind als vielleicht die weltweiten, aber so viel dazu noch später.
Genau, ja, und ich finde auch, wie du schon sagst, Zertifizierung, Audits, die geben so eine ganz grobe Guideline, aber meistens ist es dann ja auch immer nur eine Momentaufnahme, worauf sich die Lieferanten ja auch teilweise darauf vorbereiten können, was danach dann vielleicht wieder passiert, wenn der Auditor dann wieder raus ist aus der Fabrik. Das kriegt man dann manchmal gar nicht so mit. Und ich glaube auch, da ist so dieser direkte Austausch dann mit der Fabrik viel, viel besser, wenn man dann so ein bisschen zwischen den Zeilen halt irgendwie lesen kann oder hören kann dann eher, ob man dann halt merkt, okay, stimmt das alles, was er hier jetzt sagt, oder ist da irgendwie doch was irgendwie im Busch oder so, ne? Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Ja. Richtig, nein, oft merkt man das, wenn man die Produkte anlenkt und wenn sie ankommen, wenn man sie riecht. Und also ich muss sagen, das ist wahnsinnig viel. Also die eigenen Sinne sagen einem dann doch sehr viel über das Produkt aus.
Ja, auf jeden Fall.
Kennst du schon Yesango, The New Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit Yesango möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion, nachhaltigen Schmuck, Schuhe auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei. Vielleicht findest du bei Yesango dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Shownotes.
Ja, sag nochmal, du hattest jetzt eben dann hier Ozeanplastik erwähnt, das Material. Da könntest du nochmal so ein bisschen mehr was zu erzählen, wie das funktioniert, wie das produziert wird. Ich glaube, das könnte für die ZuhörerInnen ganz spannend sein.
Ja, absolut. Also es gibt Organisationen wie Econyl zum Beispiel, die das Ganze auch so ein bisschen überwachen, übernehmen. Und genau, also es geht im Prinzip darum, dass Plastik von den Meeren eingesammelt wird, dann gesammelt wird und dann versucht wird, mit den Materialien neues, recyceltes Material, also jetzt in dem Zug Polyester, herzustellen. Und genau, meistens ja auch oft von irgendwelchen Fischnetze, die im Meer landen und anderes, weil man kann natürlich nicht alles nehmen. Man kann jetzt nicht jede PET-Flasche nehmen, so darf man sich das auch nicht vorstellen, dass jetzt es wird natürlich in riesengroßen Centern erstmal separiert und gelagert, geprüft, gewaschen. Also da steht ein wahnsinnige, ja, große Arbeit und Aufwand und System dahinter. Deshalb kaufen wir auch unsere Ware natürlich von größeren Marken wie Econyl ein, die das auch alles zertifizieren. Also das kann man, darf man sich jetzt nicht vorstellen, dass man das irgendwie kleine selber machen und dann denkt, oh je, was trage ich denn da? Nein, nein, das ist alles zertifiziert und mittlerweile genauso rein wie normales Polyester. Es geht einfach viel mehr darum, dass man wirklich das, was man hat, nutzt, bevor man Neues produziert.
Genau, und nicht auch Plastikflaschen extra produziert, um die dann wieder zu recyceln, damit daraus wieder Garne produziert werden, genau. Ja, ich hatte auch mal irgendwie schon mal in irgendeinem Bericht auch gesehen, genau, viel natürlich auch Plastikmüll vom Strand, weil teilweise das wohl, was im Meer ist, gar nicht so verwendet werden kann. Auch so andere Organisationen, Waste to Wear gibt es da auch, glaube ich. Also da gibt es auf jeden Fall ganz, ganz viel schon mittlerweile. Und das, was ja auch wirklich gut ist, dass man, wie du schon sagst, halt die Ressourcen nutzt, die eh schon da sind und nicht einfach dort irgendwo verkümmern lässt, sondern tatsächlich sich überlegt, was daraus zu machen. Weil gerade auch dieser Recycling-Prozess ja auch immer noch so ein bisschen ja nicht unerfahren, aber der kann durchaus noch weiterentwickelt werden, ne? Gerade auch so im Textilbereich, wenn du mehrere Komponenten hast in einem Material, ist das ja auch immer noch so ein bisschen schwierig, wirklich zu recyceln. Und aber das finde ich auch ganz spannend, was da sich alles wirklich so tut auch.
Ja.
Also bei den Materialien.
Absolut, deshalb recyceln von den eigenen Materialien, also sprich, dass man die Klamotten nicht wegwirft, sondern so weit wie möglich immer wieder verwendet oder vielleicht sogar umnähen lässt für eine Freundin oder für das Kind oder so. Das wäre natürlich perfekt, weil das ist ja auch eine Art und Weise von Dinge neu zu verwenden, neu zu recyceln, weil ja, ich bin auch immer wieder immer überrascht, wie viel Aufwand und wie viel Geld das auch bedeutet, selbst wenn man auch Müll wegwirft. Und es ist wahnsinnig, wie viele Schritte und wie viele Positionen das erst durchgehen muss, bis dann auch wieder ein neues Produkt entsteht. Deshalb, ja, also da ist auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Raum für Verbesserung und in Innovation.
Ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Und jetzt sind wir eigentlich schon beim Thema Kreislaufwirtschaft, Corinna. Genau, also ihr nutzt recycelte Materialien. Habt ihr euch schon auch mit anderen Geschäftsmodellen vielleicht mal so beschäftigt? Es gibt ja halt, wie gesagt, man repariert oder lässt Sachen reparieren, du nimmst Sachen wieder zurück, die dann wieder in den Kreislauf gehen, also vielleicht ein zweites Leben bekommen. Stelle ich mir tatsächlich bei Badeanzügen und Bikini ein bisschen schwierig vor, dass man daraus Secondhand-Ware macht oder da gibt es ja wirklich unterschiedliche Ansätze. Habt ihr euch damit auch schon beschäftigt, was vielleicht für euch möglich oder machbar ist?
Ja, also wir sind tatsächlich gerade im Prozess des Ganzen. Wir haben den Service noch nicht, aber wir wollen auf jeden Fall anbieten, dass man das umsonst einschicken kann und wir zumindest, wenn irgendwas kaputt gegangen ist oder irgendeine Schnalle abgebrochen ist, dass wir sie reparieren. Es sind ja auch oft kleine Dinge, warum man ja Klamotten wegschmeißt, weil man vielleicht doch nicht die Nähmaschine zu Hause hat oder die Kenntnisse. Das war ja früher ganz anders, als es noch meine Uroma war tatsächlich Schneiderin, witzigerweise. Und da hat man mal immer mal wieder was bringen können oder meine Großeltern konnten das auch noch. Aber irgendwann ja ist das ja auch nachgelassen, wenn man jetzt nicht direkt von der Modebranche kommt. Genau, und ja, das versuchen wir anzubieten und, was ich gerade eben angesprochen habe, auch für einen Aufpreis komplett neu was draus zu machen. Vielleicht gefällt einem auch nicht mehr der Schnitt, vielleicht ist es auch gar nicht unbedingt das Material, sondern oft ist das Material oder vielleicht sogar der Print immer noch cool, aber man hat seine Figur verändert oder es ist gerade ein neuer Schnitt interessant, dass man da dann auch für einen Aufpreis Dinge umändern kann, ja, weil unsere Fabrik, also wir selber nicht, aber unsere Fabriken sind da schon echt gut drin, manche, also auch heute von uns, Dinge noch umzunähen. Und was wir natürlich auch immer machen und das jetzt schon machen, wir bieten immer Scrunchies an, also Hair-Scrunchies zum Beispiel auch hier, also sehen Sie jetzt gerade nicht, aber ich habe auch einen selber an, von Bademode, die halt einfach übrig geblieben ist, weil man muss ja immer Stoffe wegschmeißen, dass man halt einfach sagt, man macht irgendwie neue Sachen drauf und immer wieder verschenken wir die auch, wenn man neue Produkte hat. Und mittlerweile ist es ja sogar total in, dass wenn man den Bikini anhat, dazu ein passendes Haargummi zu haben aus dem gleichen Material, genau, ist vielleicht was ganz Nettes. Also das kann man auch immer wieder anfragen bei uns, wenn man einen Bikini hat, dass man den passenden Scrunchie dazu hat, weil wir wollen die oft nicht als extra verkaufen, das ist jetzt nicht unser Businessmodell, aber wir haben ganz viele in unserem Lager für uns.
Okay.
Und ja.
Ja, das kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass man auch vielleicht einen kleinen Bumbag oder also so eine Gürteltasche irgendwie macht oder sowas, ne? So ein kleines Täschchen, weil ja, so am Strand irgendwie kann das ja auch irgendwie dann nochmal ganz gut einsetzbar sein.
Genau.
Ja. Also macht ihr so eine Art bisschen Upcycling einfach dann auch.
Genau.
Ne? So in der Richtung. Ja, finde ich auch super gut. Du hattest vorhin auch nochmal Zertifizierung, Audits und so angesprochen. Genau, du sagtest schon, die Materialien von euch sind alle GOTS zertifiziert. GOTS werde ich auch in den Shownotes natürlich dann nochmal verlinken. Das ist auch immer ein sehr beliebtes Thema, GOTS. Und die Produktionsfabriken, sind die dann auch immer gleich bei euch auch GOTS zertifiziert oder arbeitet ihr da auch mit anderen Zertifizierungssystemen oder Audits?
Genau, da wo wir unsere sage ich jetzt mal, Ressortware herstellen, die sind auch direkt die Fabriken GOTS zertifiziert. Dann arbeiten wir mit Fairtrade, Ökotex, das sind auch alles Zertifizierungen, wo wir drauf achten. Wir haben die Fabrik in Brasilien, ist zum Beispiel auch Petavegan zertifiziert. Und genau, also das sind eigentlich die Zertifizierungen, die mir jetzt direkt in den Kopf kommen. Und ja, das sind auch für uns so erstmal die wichtigsten. Es ist natürlich auch so, wir haben tatsächlich auch noch ganz, ganz kleine Fabriken, also wirklich familiäre Fabriken oder manchmal sogar eine kleine Schneiderin, selbst aus Brasilien, die so den, uns ein Design weiterhilft, den wir unbedingt haben wollen. Und die ist natürlich nicht zertifiziert in dem Maße, weil man natürlich gewisse Größe haben muss. Und deshalb, da fällt es uns schwer, aber wir versuchen halt so transparent wie möglich zu sein, dass man dann auch sieht, da sitzt wirklich jemand dahinter, weil Nachhaltigkeit bedeutet für mich auch irgendwo in einem gewissen Maße, dass man auch kleinere Marken unterstützt, kleinere Designerinnen unterstützt und Näherinnen unterstützt und dass nicht immer nur diese großen, Marken, Fabriken dann letztendlich alles zu sich ziehen können, weil sie eine gewisse Zertifizierung bekommen, weil das bedeutet ja auch sehr viel Aufwand, was ja dann auch ein monetärer Aufwand ist, diese ganze Zertifizierung durchzugehen. Wir hatten selber mal so einen riesen Prozess für einen gewissen Retailer, weil wir sind ganz neue News. Wir sind nun auf Decathlon, sprich wir verkaufen unsere Ware auf der Webseite in Deutschland, decathlon.de, Frankreich, Italien und Portugal findet man uns seit Anfang der Woche mit verschiedenen Vanillasen-Produkten, auch insbesondere unsere Sportwear, die wir aus teilweise Bambufasern hergestellt haben. Und das war ein riesen langer Prozess, dort gelistet zu sein. Und ich wollte einfach nochmal in so einen größeren, wir hatten auch mit Zalando gesprochen und so weiter, das ist auch ein riesen administrativer Aufwand. Wir sind auch gerade dort dabei, gelistet zu werden, aber uns fehlt halt oft verschiedene Arten von Nummern, gewisse Arten von Barcodes, die wir haben müssen. Und manchmal, obwohl man nachhaltig ist und das ist gar kein Thema, sondern es fehlt wirklich einfach die Größe, um bei solchen großen Retailern dann gelistet zu werden. Denn mit Decathlon hatten wir wahnsinnig Glück, weil unser Ansprechpartner war tatsächlich ein portugiesischer Mitarbeiter und tatsächlich sind die Portugiesen dann halt einfach doch mal, drücken mal ein Auge zu und die Deutschen würden das nicht machen und nur über den portugiesischen Markt sind wir auch in den deutschen Markt reingekommen, weil die uns schon gebucht hatten. Das war eigentlich echt eine witzige Story. Es ist dann doch oft auch so, dass man ja mittlerweile eine gewisse Größe haben muss und ich unterstütze immer noch kleinere Sachen, die auch vielleicht nicht zertifiziert sind, aber mindestens genauso nachhaltig sind.
Nee, hast du auf jeden Fall recht. Na klar, und wie du schon sagst, es sind halt immer Kosten, die auch nicht jeder irgendwie aufbringen kann. Unterstütze ich auch auf jeden Fall. Das ist ganz klar. Ja. Das ja jetzt auch, kommen wir eigentlich gleich zum nächsten Thema. Gut, dass du Decathlon erwähnt hast, genau. Das ist natürlich auch eine schwierige Situation vielleicht für euch gewesen. Also zum einen, genau, man möchte halt wachsen. Ja, wie macht man das dann irgendwie richtig? Ich meine, Decathlon, Zalando, gehören ja jetzt nicht so zu den Fair Fashion oder nachhaltigen Plattformen, sag ich mal, oder Anbietern. Aber wahrscheinlich kommt man da gar nicht drum herum, wenn man halt ein bisschen größer mal werden möchte oder den nächsten Schritt mal wagen möchte, dass man sich dann mit dieser Art von Plattformkunde dann doch auch auseinandersetzt.
Für mich war es auch, ich habe lange drüber nachgedacht und das war auch nicht unsere Strategie vom ersten Moment, aber wie du sagst, es ist leider Gottes mittlerweile echt so, dass man halt auch eine gewisse Art von Grundkosten hat und dass man die decken muss und das geht natürlich einfach mit größeren Retailern, weil die halt eine gewisse Menge abnehmen. Zusätzlich ist es ja so, wenn man mehr produziert, dann wird das ja auch wieder günstiger in der einzelnen Produktionskosten von einem Bikini. Sprich, ob man jetzt 1.000, 5.000 oder 10.000 oder vielleicht sogar noch mehr produziert als größere Marke, umso günstiger wird es dann. Deshalb ist es für kleine Marken so schwierig, wettbewerbsfähig zu bleiben. Nicht nur, weil man natürlich auch ja, vielleicht nicht ganz so nachhaltig, dass das irgendwie mehr kostet und jetzt einfach nicht alles so fließend überläuft und dass man dann doch irgendwie weniger Mitarbeiter hat, die sich dann vielleicht abstimmen müssen etc., dass die ganzen Prozesse nicht so fließend sind, aber vor allem die Produktionskosten. Umso mehr man produziert, umso günstiger wird es und es ist verrückt, ob man jetzt wirklich 100 Teile, manchmal haben wir auch angefangen mit 100 Teilen zu produzieren, also wirklich sehr, sehr wenig, was Mode angeht, aber da kann man sich kaum halten. Also das wären Preise, das zahlt halt wirklich niemand mehr auf dem Markt, ja. Und deshalb haben wir gemerkt, dass ja, dass auch sehr viele Marken mittlerweile nachhaltig produzieren wollen, sprich die Produktion lehnen einen schon ab, wenn man nicht eine gewisse Art von Produktionsmenge abnimmt, ja. Und ja, somit mussten wir uns steigern. Wie ich anfangs gesagt hatte, mein Herz ist auf jeden Fall in der kreativen Art und Weise und im Marketing und Transparenz. Und mein Team weiß, dass ich die Zahlen oft vergesse. Ich mit Charity-Programms anfange. Wir könnten den Run machen. Ich bin selber auch noch Bartrainerin und Pilates-Trainerin. Dann habe ich gedacht, ja, wir könnten am Strand das und das für unsere brasilianische Fabriken organisieren. Und ich habe wirklich Ideen ohne Ende. Und ich habe tatsächlich eine gute Seele in unserem Team, die mich da immer wieder wachrüttelt und sagt, okay, lass mich mal das kurz rechnen in einer Excel und ja, mittlerweile bin ich da auch schon mehr ja, offen und auch, glaube ich, bewusster im Umgang mit meinen Ideen und weiß, dass ja, dass schlussendlich das alles ja nicht nur ein Hobby sein sollte, sondern ja, auch viel Zeit kostet. Und als neue Mama, das hast du vielleicht auch schon mitbekommen, Sabine.
Genau.
Ich bin vor knappen 2 Jahren Mama geworden von meiner lieben Tochter und ich über alles liebe und ich natürlich auch sage, die Zeit mit ihr ist für mich das Wertvollste, was es im Moment gibt und sprich, dass ich natürlich meine Zeit, die ich in mein allererstes kleines Baby sozusagen in meine Firma gesetzt habe, natürlich mittlerweile eine ganz andere ist. Die ist für mich natürlich nicht mehr so einfach wegzugeben. Demnach muss ich auch irgendwo schauen, dass es sich nachhaltig für mich ist, dass ich da aus dem Business auch irgendwie was verdiene oder irgendwie einen Impact habe oder irgendwie was draus, ja, wo ich denke, okay, das bringt mir was. Das bringt mir ja auch was, wenn ich sage, okay, ich sehe, dass Kunden sich wirklich dafür interessieren und dass ich eine Community aufbauen kann, dann hat man ja auch irgendwie das Gefühl, man hat was Gutes getan. Das gehört ja auch irgendwie dazu zum Leben und macht einen als Menschen vollkommen. Aber es muss halt auch einfach eine gewisse Art von monetäre oder Wirtschaft dahinter stehen.
Du, auf jeden Fall, na klar. Und wenn sich dann der Kunde bei Zalando oder bei Decathlon eher für ein nachhaltiges Produkt dann entscheidet als für ein nicht, dann hat man ja auch schon wieder was gewonnen und man hat jemanden eher sozusagen in die, ja, in die Nachhaltigkeitsbasis auf unsere Seite dann sozusagen gezogen. Weil ja, tatsächlich, das ist ja auch manchmal das Problem, dass manche Kundinnen ja vielleicht gar nicht wissen, okay, wo kriege ich jetzt nachhaltige Bademode jetzt in dem Beispiel halt dann her? Oder und natürlich sind dann solche Plattformen, wo sie eine große Auswahl haben, die sie auch kennen, klar sucht man da halt eher, als wenn man einfach dann irgendwie googelt, okay, nachhaltige Bademode, dann weiß man das auch nicht und so hat man alles auf einen Blick. Das ist natürlich dann auch ganz praktisch und wie gesagt, genau, die Präsenz dafür dann zu schaffen, das ist schon dann gut.
Ja, absolut. Und es ist ja auch für viele Kunden die Lieferkosten das Problem. Hadere manchmal damit und denke mir so, okay, da müsste ich jetzt gerade was, wenn man eine Marke im Ausland hat, vielleicht so und so viel, 29, 39 €, dann gehe ich lieber auf, weiß ich nicht, die Seite, die ich kenne oder schlimmsten kenne ich ja viele, die bei Amazon bestellen, allein nur deshalb, weil innerhalb 24 Stunden was geliefert werden kann und das umsonst und dann morgen wieder zurück, wenn es einem nicht gefällt.
Ja, Wahnsinn.
Ich glaube, das ist ganz, ganz schlimm und ja, aber Kunden teilweise funktionieren so, deshalb man muss natürlich auch versuchen, nicht nur die anzusprechen, die vielleicht wirklich schon ein Nachhaltigkeitsgefühl haben, sondern weil wir ja auch die Masse und nur die Masse, wenn man die wirklich erreicht, können wir was in unserer ganzen Branche ändern. Natürlich habe ich, mein ganzer Freundeskreis ist super sensibel, was das Thema angeht. Oft sprich ist das ja auch mit Ernährung und Sport und Yoga und bewusstes Leben etc. mit eingenommen. Ich würde mich auch eher zu dem Circuit zählen, aber ich denke, um wirklich eine Veränderung zu machen, muss man den Mainstream erreichen. Und den erreicht man vielleicht sogar eher, wenn man mal vielleicht auf einer Decathlon-Page ist und die wirklich mal den Unterschied sehen und sagen, oh wow, die Leinenhose, die fühlt sich ja wahnsinnig soft an und super leicht. Und ich finde oft Polyesterkleider, insbesondere in der Sommermode, sind super schwer. Man riecht danach, man braucht Deo. Und das zieht ja alles mit sich. Dann nimmt man dann irgendwie noch ein schlechtes Deo, was schlecht für die Haut ist, weil Detox fängt ja überall an. Ja, das ist ja nicht nur die Stoffe, sondern auch welche Kosmetik man zu sich nimmt. Und ich glaube, irgendwann ist man in so einem, in so einem Prozess drin, wo man gar nicht rauskommt. Und wenn man mal wirklich vielleicht die erste Kontakt mit dem Ganzen hat, verändert man vielleicht seinen ganzen Mindset.
Du, auf jeden Fall, das ist ein super Ansatz. Und vielleicht merkt man dann auch mal, dass nachhaltige Mode gar nicht so viel teurer ist, manchmal als konventionelle Mode, ne? Oder manchmal ist es ja auch wirklich von irgendwelchen Marken, dann zahlst du einfach den Namen dann halt auch mit, aber es steckt da gar nicht so viel Besonderes hinter, ne? Also
ja, sehr gut, ja, Sabine, ja.
Da hast du dann auch gleich den Vergleich einfach. Nee, finde ich gut. Also freut mich natürlich auch für euch auf jeden Fall, dass ihr das geschafft habt. Und genau, ich kenne das auch, das ist schwierig, gerade bei diesen Plattformen gelistet zu werden, weil die wirklich so einen argen Prozess haben, was man auch natürlich verstehen kann, weil die auch so viele Labels onboarden und da natürlich dann auch Kriterien haben, die erfüllt werden müssen. Aber ganz toll, finde ich super, dass ihr dabei seid.
Konnte ich dich etwas überzeugen? Dass
ja, nein. Ich bin ja auch immer, also Kooperation muss man ja teilweise auch mit großen Marken eingehen, um halt weiterzukommen einfach. Ne? Also alleine schafft man es ja manchmal nicht und vor allem nicht dann als kleine Marke. Ja. Da braucht man ja so einen größeren Partner manchmal an der Seite. Man muss halt dann nur aufpassen, dass dieser große Partner nicht größer wird und man selber noch kleiner wird. Und dann verdrängt man dann selber verdrängt wird. Das ist, glaube ich, manchmal so ein bisschen die Krux, wo man dann
absolut
gucken muss. Ne?
Ja.
Aber sonst ist es auf jeden Fall notwendig, wie du vorhin auch schon sagtest, Kooperation, ohne geht das einfach gar nicht. Ne? Nee. Ja. Gründer, dann hattest du vorhin auch schon genau die ganzen, aber die Gesetze so ein bisschen angesprochen, ja auch, die wir so gerade in der ganzen Textilblase so haben. Und ich glaube, da könnte für dich vor allem ja auch wirklich diese Green Claims Directive ganz interessant sein. So, okay, wie kommuniziere ich was? Aber auch das Lieferkettengesetz halt bezüglich Transparenz, Berichterstattung. Hast du dich damit schon mal so ein bisschen jetzt auseinandergesetzt oder sagst du erstmal so, okay, ich versuche mich jetzt erstmal hier zu sammeln, euer Problem jetzt mit der Fabrik in Brasilien. Von daher steht das wahrscheinlich erstmal gar nicht irgendwie an erster Stelle, oder?
Ja, genau. Also wir begrüßen solche Gesetze und Vorschriften extrem, die Transparenz, Verantwortlichkeit und Nachhaltigkeit in der Modebranche fördern. Wie du sagst, wir haben das natürlich auf dem Schirm, wir beschäftigen uns auch damit. Es steht jetzt nicht an erster Stelle im Moment, weil, wie du sagst, es ist so ein wahnsinniger administrativer Aufwand, der dahinter steckt. Ich glaube, viele unterschätzen das und sagen, ja, warum habt ihr das nicht? Und wir sind wirklich ein kleines Team. Und aber natürlich wollen wir das und wir wollen dazu darauf hinzuarbeiten. Und jetzt irgendwann wird es ja auch Pflicht sein, aber erstmal natürlich nur für die Größeren, weil dort natürlich auch erstmal die Kontrolle gemacht werden. Das heißt, es ist für uns jetzt gerade nicht lebensnotwendig, um zu sagen, weil wir einfach nicht ansatzweise die Größe haben, dass wir da berücksichtigt werden und das machen müssten. Generell finde ich das Thema super, dass auch da die EU dahinter steht und wirklich das Thema an sich nimmt. Natürlich gibt es bei allem natürlich erstmal auch kritische Punkte, weil ich natürlich auch sage, ja, wie weit hilft das, die globalen Marken auch voneinander zu unterscheiden? Weil wenn man natürlich in Deutschland, Europa sehr strikt ist mit allem, Es sind ja auch oft die ausländischen Marken, die von Deutschen gekauft werden, sprich Alu-Yoga etc. Vielleicht haben die eine ganz andere Art von Zertifizierung, die viel einfacher ist zu bekommen. Und dann verdrängen wir vielleicht manche deutsche Marken, die dann vielleicht kein gutes Score haben. Aber generell finde ich das super. Und wenn unsere Marken keinen guten Score haben, absolut sollten die auch vom Markt verdrängt werden. Aber ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ich sehe manche Risiken in dem Bereich, vor allem in der Kontrolle, also in der Kommunikation und auch, was für ein finanzieller Aufwand das sein wird für die EU. Deshalb, ich bin echt mal gespannt, wie weit das umgesetzt wird, wie weit das angenommen wird. Und ja, ich finde es total spannend, aber wir lernen natürlich nur mit solchen Sachen hinzu. Vielleicht kommt auch noch mal was ganz anderes hinzu. Und als Kunde selbst, ich muss sagen, als ich wusste, dass ich hier in den Podcast eingeladen bin und ich hier einiges darüber sprechen werde, musste ich mich selber mit vielen Themen doch noch auch intensiver auseinandersetzen. Das auch, wo wir uns kurz davor gesprochen haben, ich ja auch gesagt, man kann nie aufhören zu lernen. Und ich finde es so interessant und deshalb liebe ich das auch, was ich mache, dass ich hier weiter lerne. Und wie soll man denn aber als bitte Konsumenten wissen, was Green Claim ist, was CSDD ist und all diese Begriffe, wenn man selber schon jahrelang sich damit beschäftigt und erstmal gar nicht so wirklich weiß, was ist es, oder man hat davon gehört, von dem einen mehr, von dem anderen weniger, das eine macht man, das andere nicht. Das, ich finde, mittlerweile braucht man ja schon fast echt eine Guidance als Konsument, auf was man achten muss. Und deshalb, ich bin echt mal gespannt und ich glaube, der persönliche Teil, die Transparenz hilft den Kunden am meisten weiter. Und ich sag immer, macht die Sinne auf. Man kann es wirklich erkennen, welche Produkt wirklich nachhaltig ist. Man sieht das, man merkt das so gut wie möglich und was passt für einen selbst. Und auf jeden Fall spannend. Auf jeden Fall spannend.
Ist es auch. Und ich glaube sogar tatsächlich so ein bisschen, dass die Kleinmarken, die, wie du sagst, noch lange gar nicht dran sind mit den ganzen Regularien, und die sind ja auch alle noch gar nicht durch, es aber vielleicht auch ein bisschen einfacher sogar haben. Also wenn ich so an das Lieferkettengesetz denke, ihr habt ja meistens eher eine Kurzlieferkette, ihr habt nur 1-2 Lieferanten, nicht so wie Großunternehmen, die dann irgendwie, keine Ahnung, 300, 500 Lieferanten haben, das erstmal irgendwie so ein bisschen zu sammeln und zu dokumentieren. Also in manchen Bereichen, glaube ich, haben das kleine Marken dann tatsächlich gar nicht so schwer, aber sie müssen natürlich das auch dokumentieren. Man denkt immer so oft, naja gut, man macht das ja alles schon, aber man dokumentiert es nicht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen dieser ganze administrative Akt, der dahinter steckt, der so ein bisschen bürokratisch natürlich ist, aber ich glaube nur, das ist halt wirklich notwendig, um wirklich vergleichen zu können, irgendwie um die Transparenz zu haben, damit alle irgendwie gleich behandelt werden und gerade halt auch für den Endkonsumenten, für die Endkonsumenten, dass die wirklich dann weiß, okay, wenn da jetzt draufsteht, das Produkt ist jetzt grün, okay, grün darf ja auch nicht mehr gesagt werden, nachhaltig, also es dürfen ja viele Begriffe nicht mehr richtig gesagt werden, es sei denn, sie werden belegt, aber genau, weil diese Begriffe einfach so benutzt worden sind, gerade von den großen Marken ja auch, dass der Endkonsument dann gar nicht mehr nachher wusste, okay, was steckt denn da jetzt eigentlich hinter oder was stimmt jetzt, und da das ist dann ja auch wieder ein kleiner Schutz für die kleineren Marken, dass die halt wirklich dann eigentlich mit ihren Produkten, hoffe ich einfach, real das kommunizieren können oder eher den Einfluss auf den Kunden, die Kundin haben, als eine große Marke, weil sie das eher jetzt irgendwie beschreiben muss oder darstellen muss, weswegen ihr Produkt nachhaltig ist und es dann gar nicht kann, vielleicht in dem Sinne.
Das ist eine Riesenchance gleichzeitig auch für kleine Marken, weil sie sich absetzen können und, wie du sagst, vielleicht sogar Labels bekommen, die größere Labels, die größere Marken nicht so einfach bekommen. Und einfach dabei zu bleiben. Also ich bin auf jeden Fall ein Fan. Ich bin immer kritisch so in meiner Art und Weise, neue Dinge angehe. Absolut. Ich bin echt gespannt.
Ja, also das bin ich auch auf jeden Fall. Aber ja, kommt immer wieder was Neues, wie du vorhin auch sagtest, irgendwie man lernt immer wieder dazu. Ja. Ich finde das auch immer toll. Also als ich damals, vor Jahren, mit dem Bereich so Nachhaltigkeit und so angefangen habe, weil ich ursprünglich eigentlich auch aus dem Design komme, dann viele immer gesagt, so was, das ist doch total unkreativ und so. Und das finde ich überhaupt nicht. Man lernt erstmal so viel dazu und man kann sich das auch selber so ein bisschen gestalten. Also es ist eine andere Art von Kreativität. Aber ja, genau, immer was dazu lernen, finde ich auch mal sehr schön, wenn man stehen bleibt, dann ja, das kann auch schnell sehr langweilig dann werden.
Stimmt, ja. Nein, das ist toll. Nein, du machst ja wahnsinnig viel auch, wie du ja auch in verschiedenen Bereichen tätig bist, nicht nur als Podcasterin, sondern auch mit Desango als Plattform für nachhaltige Marken, wo wir uns auch ja getroffen haben, was wir am Anfang des Podcasts eingeleitet haben. Und die Green Tours, die du machst, insbesondere in Hamburg, ich finde es einfach toll, wenn man so sein Verständnis mitnimmt und über viele Bereiche das anwendet. Und das ist wirklich inspirierend und wie weit es dann auch geht, wenn man wirklich ein Verständnis für was hat, auf wie vielen Bereichen sowas eigentlich auch anwendbar ist und so.
Absolut, ja.
Super.
Genau. Ja. Corinna, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr und hätte jetzt noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, was du dir für Vanilla Scent so für die Zukunft planst, was du ob du irgendwelche Projekte vielleicht in der Schublade hast, wo du sagst, oh, das würde ich jetzt auch gerne nochmal umsetzen, irgendwie, was du so für Pläne hast.
Ja, wir haben ganz, ganz viele Pläne, aber insgesamt gesehen fokussieren wir uns jetzt auf 2-3 weitere. Und das ist einmal, wir arbeiten schon auch derzeit mit verschiedenen Non-Profit-Organisationen, aber insbesondere mit Soma Surf Sao Tome. Das sind Frauen, die unterstützt werden in Mittelafrika, zum Surfen zu kommen. Wir haben die ganzen Bikinis und Ausrüstung umsonst dorthin geschickt, dass die einfach die Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln, aus dem Haus zu kommen, neben Hausarbeit und Co. Sich zu entfalten und nicht nur sportlich, sondern charakterlich und vielleicht auch die Chance haben, durch Surfen, durch das Verständnis, durch diese Education, die dort die Menschen machen, rauszukommen aus ihrem Land, aus ihrer Position, weil dort die Frau vielleicht noch nicht so unterstützt wird wie in vielen anderen Ländern auf der Welt. Und ich fand das einfach so toll, dass ich dieses Jahr mir eigentlich vorgenommen hatte, wenn ich jetzt nicht schwanger geworden wäre, wäre ich vor 2 Jahren dorthin mit hingeflogen, einfach selbst dort zu sein und noch eine größere Kampagne mit denen zu planen, weil mittlerweile auch 1-2 sehr gute Surferinnen daraus entsprungen sind, die mittlerweile in Portugal sind, weil die da die gleiche Sprache sprechen, weil Sao Tome ist eine portugiesische, ehemalige portugiesische ist gerade ein Wort entfallen.
Kolonie?
Oder? Richtig, genau. Okay. Deswegen sprechen sie dort Portugiesisch. So kamen wir dann auch drauf, weil über eine weitere Freundin, die hat das da mitgegründet, die Non-Profit-Organisation. Und also, wie du sagst, es hört nie auf, die miteinander zu kommunizieren und sich zu unterstützen. Das ist ein sozusagen Non-Profit-Projekt, was wir angehen wollen. Und für die Marke selbst wollen wir natürlich weiterhin in der Branche tätig sein. Hoffentlich kriegen wir schnelle Lösungen für unser Problem in Brasilien, dass wir weiterhin wachsen, dass wir eine Community aufbauen, weiterhin so gut wie möglich oder viel besser noch transparenter, noch bessere, schnellere ökologische Lieferketten haben und diese auch offen kommunizieren zu können und natürlich zu wachsen. Wie weit das möglich ist, ist immer so ein bisschen die Frage, aber wir haben wie mit Decathlon, eventuell Zalando Ende des Jahres, 2 größere Retailer, die wir haben. Weiterhin versuchen wir natürlich immer unsere eigene Webseite, unseren eigenen Shop weiterzubringen, mit kleineren Retailern wie Jezango zu arbeiten und einfach wirklich auf dem persönlichen Bereich einfach stark Netzwerke aufzubauen, weil ich glaube, ohne das kommt man nicht weiter.
Da hast du auf jeden Fall recht. Ja, aber das sind schöne Pläne, das mit der NGO. Da müsstest du mir nochmal den Link vielleicht auch geben. Dann kann ich das auch in den Shownotes noch reinsetzen, auf jeden Fall. Das klingt auch sehr interessant. Tolles Projekt.
Ja, danke schön.
Super. Corinna, du hast jetzt auch noch eine Frage für mich ja vorbereitet.
Ja, genau. Und das ist, was ist denn deine aktuelle größte Herausforderung in der Rolle als Podcasterin und Gründerin von Fair Fashion Talk?
Also auf jeden Fall ist es keine Herausforderung, Interviewpartnerinnen zu bekommen. Das ist ganz, ganz toll. Also da habe ich eigentlich bis jetzt immer ganz, ganz viel Glück gehabt. Gut, ich mache es ja auch tatsächlich kostenlos, aber das halt wirklich auch immer jeder total begeistert ist und Lust darauf hat, das freut mich immer so ungemein. Und ich glaube, für mich wäre es jetzt mal ganz schön, mal so einen nächsten Step irgendwie so mit dem Podcast auch zu bekommen. Ich mache den ja jetzt auch seit fast 3,5 Jahren. Und irgendwie könnte mal jetzt so ein nächstes Level irgendwie erreicht werden. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, vielleicht mal dieses Jahr auf Insta meine 1000 Follower zu bekommen. Da brauche ich allerdings noch mal ein paar, so 150, also kleiner Aufruf mal an alle. Animiert eure Freunde und Freundinnen, meinem Podcast zu folgen. Und letztes Jahr hatte ich mich ja tatsächlich auch mal für den Deutschen Podcastpreis beworben. Aber ja, ich meine, es gibt so viele Podcasts, also da hatte ich irgendwie so gar keine Chance, glaube ich. Das war unglaublich. Ich meine, die Zeit ist dabei. Kurt Krömer war nachher, glaube ich, auch bei mir in der Kategorie, wofür ich mich eingeteilt. Also da hatte ich überhaupt keine Chance irgendwie. Aber genau, so ein nächstes Level mal irgendwie, das fände ich mal ganz schön, dass sich da jetzt vielleicht einfach nochmal was tut. Ansonsten freue ich mich immer wieder über die spannenden InterviewpartnerInnen und es ist immer wieder was anderes, immer wieder unterschiedlich und genau, mehr Feedback wäre noch, auch nochmal ganz schön so von den ZuhörerInnen, was die sich nochmal wünschen für Themen, für InterviewpartnerInnen, das fände ich auch nochmal ganz spannend und was ich verändern kann oder was ich anders machen kann, genau, also.
Ja, ich verfolge dich weiterhin auf jeden Fall. Ich finde
sehr gerne.
Super. Genau. Ich bin wirklich ein großer Fan. Und ja, vielleicht geht's schon bald in eine wahnsinnig gute Richtung.
Schauen wir mal. Auch mit einem größeren Partner. Das wäre natürlich auch nochmal eine Möglichkeit vielleicht. Mal gucken.
Ich schaue mal um, falls ich auch etwas weiß.
Genau. Mach das gerne.
Genau. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich natürlich auch heute hier war.
Na klar, total gerne.
Die Partner sind einfach zu finden, weil wir natürlich alle bei dir sein wollen, Sabine. Nein, ist wirklich toll. Und ja, ich bedanke mich viel, vielmals. Ganz toll.
Ich habe mich auch zu bedanken, Corinna. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war super interessant, super spannend. Und ich denke, da konnte der ein oder andere nochmal wieder was mitnehmen für sich selber. Vielleicht, wenn er oder sie auch gerade dabei ist, eine Marke zu gründen und was es bedeutet, nachhaltige Mode zu produzieren. Und vielen Dank für deinen Input. Und genau, wir bleiben ja sowieso im Austausch. Ja. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
Dankeschön, ich dir auch.
Bis dann. Ja. Tschüss.
Ciao.
Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Vanilla Scent bedient auf jeden Fall ein Nischenprodukt bzw. ein saisonales Produkt. Umso beeindruckender finde ich es, welchen Weg Corinna mit ihrer Marke bis jetzt gegangen ist und sich immer wieder etwas Neues überlegt, um am Ball zu bleiben und sich weiterzuentwickeln. Wie gesagt, Nachhaltigkeit ist einfach ein Prozess, mit dem man sich immer und immer wieder beschäftigen kann und auch muss. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Hast du Fragen oder auch Anregungen, die mir dabei helfen, den Podcast weiterzuentwickeln und noch interessanter für dich zu gestalten? Dann melde dich sehr gerne bei mir. Ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Ich freue mich drauf.